Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Predigtext für den heutigen Neujahrstag ist die Jahreslosung dieses neuen Jahres 2015. Wir haben es schon gehört, sie steht im Römerbrief Kapitel 15, Vers 7. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Herr, wir bitten dich, segne unser Reden und unser Hören. Amen. Liebe Gemeinde, ein Farbiger, im Begriff eine den Weißen vorbehaltene amerikanische Kirche zu betreten, wird von einem Polizisten aufgehalten. Auf die Auskunft, er putze das Gotteshaus, lässt ihn der Ordnungshüter laufen. Aber droht er, lass dich nicht beim Beten erwischen. Im vergangenen Jahr haben wir mehrmals von Rassenunruhen in Amerika gehört. Zum Beispiel in Ferguson, wo ein weißer Polizist einen farbigen Jugendlichen erschossen hatte. Gewiss hat es im vergangenen halben Jahrhundert seit Martin Luther King große Fortschritte gegeben. Im Prinzip herrscht Gleichberechtigung und es gibt einen ersten schwarzen Präsidenten. Auch in Kirchen dürfen Schwarze sicherlich nicht mehr nur putzen, sondern auch beten. Aber Spannungen können offenkundig immer noch leicht eskalieren. Es mangelt an gegenseitiger Achtung und Toleranz zwischen den Rassen. In diesem Zusammenhang ist folgende Beobachtung interessant. Jemand berichtet aus einem Missionskrankenhaus: Ich erlebte eine große Überraschung, und zwar in der Mütterabteilung. Ich war baß erstaunt, als man mir sagte und dies an Neugeborenen demonstrierte, dass Negerkinder nicht schwarz, nicht dunkelhäutig zur Welt kommen, sondern eher mit rosa-rotem Teint. Erst mehrere Tage später gleicht ihre Haut in etwa der erwachsener Afrikaner. Lange sann ich an diesem Abend darüber nach, ob dies ein Fingerzeig Gottes sei. Ein Zeichen seiner Liebe zu allen Menschen. Ein Hinweis darauf, dass er bei den afrikanischen Babys auch rein äußerlich demonstrieren wollte, wie wenig die Hautfarbe bedeutet. Gott liebt alle Menschen, egal welche Hautfarbe sie haben. Deshalb sollten wir auch alle Menschen, mit welcher Hautfarbe auch immer, achten. Die Unterschiede, die wir Menschen untereinander haben, beziehen sich aber nicht nur auf die Farbe der Haut. Noch viele andere Unterschiede mehr gibt es, zum Beispiel welche Sprache wir sprechen, zu welchem Volk wir gehören. Wer auch immer wir und andere Menschen sein mögen, Gott liebt alle. Und alle sollen wir achten. Achtung und Toleranz sind hohe Güter. Bei der diesjährigen Jahreslosung »Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob« geht es aber nicht nur um Toleranz. Es geht nicht nur darum, dass wir andere Menschen tolerieren, sie so stehen lassen, wie sie sind. Gewiss ist das ein guter Grundsatz im Miteinander mit Menschen anderer Religionen oder mit Nichtglaubenden. In der Kirche aber geht es um mehr. Vor einiger Zeit hörte jemand im Radio die Stellungnahme der finnischen Bischofskonferenz zu ihrem Beschluss, sich in unterschiedlichen theologischen Standpunkten stehen zu lassen. Es geht um eine versöhnte Verschiedenheit. Wo keine innere Einheit möglich ist, versucht die Kirche wenigstens den äußeren Schein einer Einheit zu wahren. Der Sprecher der Bischofskonferenz machte gute Miene zum bösen Spiel mit der Beteuerung, es wäre doch langweilig, wenn in der Kirche alle gleich denken würden. Zu einer solchen Kirche möchte er gar nicht gehören. Natürlich muss es in der Kirche und in den Gemeinden eine innere Weite geben. Nicht jeder kann über den gleichen Kamm geschoren werden. Aber bei wichtigen Fragen ist Einheit erforderlich. Da reicht es nicht, dass wir andere stehen lassen. Zwei Beispiele hat der Apostel Paulus selber im Brief an die Römer gegeben. Eine Frage, die die junge Kirche schwer belastete, war, wie zum Glauben an Jesus bekehrte Heiden und zum Glauben an Jesus bekehrte Juden zusammenhalten konnten. Die ersten Christen waren ursprünglich alle Juden. Sollten die bekehrten Heiden nun zuerst einmal Juden werden? Sollten sie alle Sitten und Gebräuche der Juden übernehmen? Mussten die Männer und Jungen beispielsweise beschnitten werden? Christus selber hatte vom Himmel her den Apostel Petrus auf die Antwort vorbereitet. In einer Vision, einer inneren Schau, die sich dreimal ereignete, forderte Jesus Petrus auf, Fleisch von Tieren zu essen, die Juden verboten waren. Erschrocken lehnte Petrus das zunächst ab, aber der Herr sprach: Nenne du nicht unrein, was ich als rein ansehe. Petrus verstand als erstes, dass auch Heiden, die Christen werden wollten, nicht unrein waren, sondern von Jesus geliebt werden und dass Petrus zu ihnen gehen und ihnen das Evangelium verkündigen sollte. Damit war ein erster Schritt auf die Heiden zu getan. Die Frage, ob Christen, die ursprünglich Heiden gewesen waren, ob die also alle jüdischen Gebräuche und Vorschriften halten sollten, zum Beispiel Speisevorschriften, wurde einige Zeit später geklärt. Alle Leiter der Urkirche, die Apostel, trafen sich in Jerusalem und erkannten unter der Führung des Heiligen Geistes, dass den Heidenchristen keine jüdischen Gebote auferlegt werden sollten. Einige wenige Ausnahmen wurden beschlossen, um damals die Judenchristen nicht zu sehr zu verunsichern. So sollten sie beispielsweise keine bluthaltigen Lebensmittel essen. Diesen Beschluss der Leiter der Urkirche, der Apostel, sollten sich alle Gemeinden und Christen anschließen. So wurde die Einheit zwischen Judenchristen und Heidenchristen beschlossen und gefördert. Ein weiteres Beispiel war das Verhältnis zwischen Starken und Schwachen im Glauben. Da ging es etwa um die Frage, ob Christen Fleisch essen dürfen, das von Tieren stammte, die vorher heidnischen Götzen geopfert worden waren. Die Starken dachten, das Fleisch können wir ruhig essen, die Götzen sind tot, sie können uns nichts anhaben. Die Schwachen dachten, wir essen solches Fleisch lieber nicht. Wir könnten andernfalls doch mit heidnischen Mächten in Berührung kommen. Paulus löst das Problem so, dass er zu gegenseitiger Rücksichtnahme auffordert. Die Schwachen sollten es den Starken nicht verwehren, das Götzenopferfleisch zu essen. Sie sollten sie nicht als Leute ansehen, die ungehorsam und ungläubig waren. Die Starken sollten aber auch auf die Schwachen Rücksicht nehmen und lieber auf diesen Fleischgenuss freiwillig verzichten, wenn sie sahen, dass dadurch Schwache im Glauben verunsichert wurden. Beide Seiten sollten sich gegenseitig annehmen als Brüder und Schwestern. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Manche Ausleger der Heiligen Schrift übersetzen hier nicht an, sondern auf. Nehmt einander auf, wie Christus euch aufgenommen hat. Auch das ergibt einen guten Sinn. In der Apostelgeschichte Kapitel 2 wird nämlich über das Leben in der ersten Gemeinde berichtet: Sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen. Hin und her in den Häusern hielten sie die Mahlzeiten. Sie aßen nicht immer allein, sondern luden sich gegenseitig ein. Sie nahmen sich also gegenseitig auf in ihren Häusern. Diese Sitte wird aber wohl bald zurückgegangen sein, als die Gemeinde größer wurde und sich auch aus immer mehr unterschiedlichen Menschen zusammensetzte. Bekannt ist auch das Problem, dass bald Witwen, die aus ursprünglich heidnischen Familien kamen, bei der Armenspeisung übersehen wurden. Dieses Problem lösten die Apostel durch die Einsetzung von Diakonen. Jedenfalls, die Sitte, sich gegenseitig zum Essen aufzunehmen, ging wohl bald zurück und Paulus könnte sich veranlasst gesehen haben zu der Aufforderung: Nehmt einander auf. Nehmt einander auf in eure Gemeinschaft, so wie auch Christus euch aufgenommen hat in die Gemeinschaft mit sich. Bleiben wir hier aber bei der Übersetzung: Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. So schreiben die meisten Bibelausleger. Es ist auch kein allzu großer Unterschied. Betrachten wir den mittleren Teil des Satzes: Wie Christus euch angenommen hat. Das Wörtchen wie hat hier fast den Klang von weil. Weil Christus uns angenommen hat, sollen wir uns untereinander annehmen. Bedenken wir, wer wir von Natur aus sind. Bedenken wir unsere Schwächen und Sünden. Dennoch nimmt Christus uns an. Im 5. Kapitel seines Briefes an die Römer schreibt Paulus: Wir waren Gottlose, Sünder, Feinde Christi. Dennoch hat Jesus uns angenommen. Wir haben also keinen Grund, andere Christen nicht anzunehmen, nur weil sie anders sind als wir. Was Gemeinschaft erschweren oder gar verhindern kann, ist, wenn wir anderen nicht verzeihen. In einem Lied aus Amerika wird folgende Begebenheit besungen: Die Entlassung eines Strafgefangenen nahte. Der Kontakt mit seinem Zuhause war immer spärlicher geworden. Würde man ihn wieder aufnehmen in die entbehrte Geborgenheit? Er hatte richtige Angst vor einer verneinenden Antwort. Er wollte dann erneut und sofort aufbrechen, für immer und das Zuhause vergessen. Er bettelte um ein Zeichen. Hängt in den Apfelbaum auf dem Hügel, den man vom Zug aus am ehesten sieht, ein großes buntes Tuch zum Zeichen, dass ich heimkehren darf. Er harrte in der Bahn gespannt. Er starrte in die Kurve. Da schoss plötzlich der Apfelbaum auf dem Hügel in seine Augen. Er war mit 1000 bunten Tüchern behängt. Sie blühten ihm restloses Verzeihen und willkommene Freude entgegen. Dadurch, dass Christus uns annimmt, haben wir Gemeinschaft mit ihm, und so sollen wir auch andere Christen annehmen und aufnehmen in unsere Gemeinschaft. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Dadurch ehren wir Gott, dadurch loben wir ihn, wenn wir uns gegenseitig annehmen, wenn wir einander verzeihen und so versöhnt miteinander leben. Solche Einigkeit und Liebe untereinander macht es Menschen, die noch nicht glauben können, leichter zu glauben. Das war auch Jesu Fürbitte für die Glaubenden an den Vater im Himmel im hohepriesterlichen Gebet, bevor er leiden musste. Ich bitte für sie, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Wenn Christen einig sind und einander annehmen, können die Menschen leichter an Jesus glauben. Das dient zum Lob und zur Ehre Gottes. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle.